Stammtisch, ein Podcast für gute Laune.
Ja, hallo Freunde des Stammtisches. Heute zum dritten Mal dabei. Mittlerweile ist eine Freundschaft entstanden, die, muss man ganz ehrlich sagen, auch mal jetzt in aller Öffentlichkeit mehr von der einen Seite gepflegt wird, aktuell als von der anderen Seite gepflegt wird. Also von der einen Seite, die eigentlich mehr zu tun hat als der Privatier hier. Mehr Culpa, mehr Maxima Culpa. Jetzt nochmal in aller Öffentlichkeit. Ich bin da ein bisschen mehr eine treulose Tomate. Umso schöner ist es, dass Tom immer wieder nachhakt und immer wieder nachfasst und als Businessman und Alpha da auch nicht irgendwie sauer ist oder so. Ja, haben wir uns ganz spontan getroffen für die dritte Sendung, um zu hören, wie geht's jetzt weiter in Neisenach? Was ist mit dem Dorf? Und er ist wieder unten, er ist in Südafrika, er ist am Westkap. Ich begrüße ganz herzlich zur dritten Sendung der wunderbare, der viel kreativ und schaffende Tom Busse.
Ja, jetzt brauche ich erstmal 10 Minuten, um wieder runterzukommen. Ja, freut mich, dass ich wieder hier sein kann, dass wir mal wieder quatschen können.
Ja, zum dritten Mal.
Wie geht's dir denn so?
Wie gesagt, sagte ich ja, also ich bin ja keiner, der... Wenn ich mich nicht melde, bezieht das alle anderen Menschen. Also das ist nicht so, dass ich mich bei einer Person da nicht melde. Dann bin ich durchgängig so. Also ich habe da keine Verhaltensmechanismen, dass ich mich bei dem nicht melde oder bei dem nicht melde. Der einzige Ankerpunkt in meinem Leben, so dass das Lot meines Lebens, ist halt die Niki, meine beste Freundin. Aber sonst ziehe ich mich dann einfach zurück, wenn es mir nicht gut ging. Hatte einfach ein paar Wochen, die ich hatte, ein paar sehr belastende Monate, muss ich sagen, wo ich Dinge tun musste, die mich triggern. Und das ging über Monate. Und das musste ich machen. Und manchmal ein, zweimal die Woche. Und das war einfach, das ist mit dem Trauma verbunden, auch mit meiner Depression. Und diese Monate haben sehr an meinen Nerven gezerrt. Und nachdem das dann endlich abgeschlossen war, war ich, muss ganz ehrlich sagen, durch. Ich war nicht physisch, aber psychisch durch. Und dann brauchte ich erstmal ein bisschen Zeit, um wieder zu regenerieren. Weil ich ja auch, ich bin ja jemand, der, wie das ja gerade oft da merkst, die Menschen zum Lachen bringen möchte. Der Podcast soll Spaß machen. Ich bin so der kleine Clown. Ja, ich bin so jemand, ich finde immer schön, wenn Menschen Spaß haben, wenn es denen gut geht, wenn es denen scheiße ging und ich habe Spaß denen gebracht, so ein bisschen wie Till Eulenspiegel oder was auch immer. Und ich mag mich selber gar nicht dann so leiden, wenn ich so ruhig bin und in mich gekehrt, weil man merkt das sofort, dass ich einfach dann auch redevoll bin. Also zum Glück geht's besser und wie geht's dir
denn? Das freut mich.
Danke.
Du, schlechten Leuten geht's doch immer gut. Also ich kann mich wirklich nicht beklagen hier. Ich bin jetzt seit einiger Zeit schon wieder hier unten in Neisenach am Westkap in Südafrika. Hier ist jetzt gerade Frühling, das heißt, das Wetter ist jetzt sehr, sehr angenehm. Ich war gerade noch mit dem Rad unterwegs. Ich bin jetzt auf den letzten Drücker hier zum Rechner gekommen.
Danke.
Deswegen, ich bin immer so ein bisschen aus der Puste. Ich musste ganz schön reintreten jetzt die letzten Meter. Aber es waren heute, keine Ahnung, 25 Grad. Es war relativ windig. Das war auf dem Hinweg eine Katastrophe, hat mir aber auf dem Rückweg jetzt ganz gut geholfen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht geschafft, unsere Verabredung jetzt hier so pünktlich einzuhalten.
Ja, ich danke dir da recht herzlich.
Aber, nee, ist echt toll. Also ich liebe die ganze Gegend hier. Ich bin auch gern im Sommer in Deutschland, aber jetzt um diese Jahreszeit, wenn es so trübe und kalt und dunkel wird, das ist nicht mehr so meins. Ich kann auch nicht sparen, das bringt mir also auch nichts. Von daher fahre ich dann lieber hier mit dem Mountainbike hier in Neisenach rum und das lässt sich hier wirklich super machen. Also Wetter ist toll, die Wege sind ganz gut ausgebaut, hier sind sehr viele Berge, wie im Sauerland, teilweise schlimmer. Also da kannst du wirklich sehr gut fahren.
Und wenn wir uns an unser letztes Gespräch erinnern, die Polizei in Neisenach verhaftet auch nicht alte Menschen auf einer Demo, die Frieden haben wollen und schmeißen die zu Boden, sondern sie kommen zu dir und sagen, können wir ihnen helfen und machen dann mit dir noch eine Sightseeing-Tour und bringen dich noch nach Hause.
Ja klar, also das ist hier wirklich eine andere Welt. Also ich meine, ich kann mich auch in Deutschland über die Polizei nicht beschweren. Ich war auf keiner Demo, von daher diese Polizisten, die dich am Rand, Straßenrand anhalten, was sie eigentlich gar nicht mehr machen heutzutage. Da kann ich nichts Negatives sagen, auch in Deutschland nicht. Aber hier, das ist wirklich so, die Leute sind viel offener, die sind viel freundlicher. Die sind aber zu einem Scherz aufgelegt, auch die Polizei hier. Ich habe das ja letztes Mal erzählt, die haben mich ja hier 2 Stunden wie so Fremdführer durch die Gegend gefahren. Und ich hatte komplett vergessen, dass ich im Polizeiwagen sitze. Das war schon wirklich lustig. Und auch so in der Stadt, ne, da musst du die bloß angucken, dann immer Good morning, Sir, how are you? Also, hallo, wie geht's dir? Und wirklich toll, überall. Also, auch wenn du hier in ein Geschäft reinkommst, hier ist eine ganz andere Stimmung als in Deutschland. Ja. Einer der Gründe, warum ich auch so gerne hier bin. Die Leute sind alle freundlich, hilfsbereit, lächeln dich an. Manche machen auch einen Joke einfach so. Mhm. Und es ist echt toll.
Ja, aber ich möchte da trotzdem, ich möchte dich da jetzt nicht vom Haken lassen. Weil ich sehe ja schon jetzt mit, nach dem LinkedIn, ja, also man, das muss man auch erstmal schaffen, dass man auf zwei Business-Plattformen gesperrt wird. Auf Business-Plattformen. Ja, Gratulation, Herr Stramm. Also nicht, weil ich irgendwas Schlimmes gemacht habe, sondern weil ich irgendwie, weil die Leute mich nicht mögen, die das betreiben. Und dann habe ich halt einen neuen Account gemacht bei LinkedIn mit halt dem Stammtisch und dann zufällig, du wurdest angezeigt, KI, wie auch immer. Und dann habe ich dir direkt geschrieben, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil jetzt mich jetzt 2 Monate nicht gemeldet hatte. Und dann habe ich gesehen, dass du was gepostet hast und du setzt dich schon, aber das muss man ja schon sagen, mit so Exekutive, Judikative, Legislative und da gehört ja nun auch die Polizei dazu, also mit dem Staat und mit der Staatssicherheit oder mit der Polizeiregierung oder Justiz schon mit auseinander. Also das ist ja auch einer der Gründe, warum du gesagt hast, vielleicht nicht der Hauptgrund, aber irgendwie Deutschland, ich entferne mich da so ein bisschen von dem, was in diesem Land passiert, an Demokratie.
Ja, gut, also ich sag mal, das, ehrlich gesagt wundert es mich auch so ein bisschen, dass ich meine Ruhe habe. Ich kann ja auch nicht genau sagen, woran das jetzt liegt. Also auch bei LinkedIn, ich habe eigentlich immer meinen Frieden, obwohl ich teilweise wirklich Tacheles rede. Also ich bin niemand, der jetzt so um den heißen Brei rumredet. Ja. Also was weiß ich, so lieber Herr Habeck, weißt du, oder lieber Herr Serienmörder. Ne? Also das ja, ist so direkt klare Kante.
Lieber Herr Messerstecher.
Ja, genau. Also ich sehe das dann, weißt du, aus dem Mittelstand, so Leute, die dann jetzt zum 157. Mal schreiben, lieber Herr Habeck, weißt du, als ob der auch nur irgendein Interesse hätte, was für den deutschen Mittelstand zu tun. Also irgendwann muss man es doch mal merken.
Ja,
Ich bin dann jemand, der dann eben schreibt, Deutschland geht den Bach runter, das ist sicher, weißt du. Und jetzt bin ich allerdings auch mit ungefähr, mittlerweile knapp 11.000 Leuten vernetzt bei LinkedIn. Da habe ich also richtig
gesehen,
mal Gas gegeben eine Zeit lang.
Gesehen. Krass.
Und sind fast alles nur Geschäftsführer im Mittelstand. Also ich würde sagen, zu 70, 80, 90 Prozent sind das Unternehmer aus dem Mittelstand. Und da muss ich sagen, da kommt schon relativ positives Feedback.
Okay.
Die also sagen, dass sie das teilen, meine Ansicht. Die meisten versuchen halt nur noch irgendwie ihr Unternehmen da am Laufen zu halten und sind da dann eben jeden Tag 15, 16 Stunden beschäftigt. Ich kenne das ja selber, habe ich auch lange Zeit gemacht. Aber das ist so, die Umstände werden immer schwieriger und der mittelständische Unternehmer, der muss vielleicht, ich sage jetzt einfach mal, 10 Stunden am Tag arbeiten oder 12. Heute reichen 15 oder 16 nicht mehr, weil er so viel Regulatoren in Behörden um die Ohren gehauen bekommt und so viel Schwachsinn auch dabei ist. Ich weiß noch, ich habe mit meinen, als ich meine Unternehmen noch hatte, ich habe da mit denen diskutiert, ob die natürlich auf den Toiletten hängen dürften oder nicht. Weißt du, da machen die sich 3 Tage Spaß mit. Weißt du, entweder ich hänge sie hin oder ich nehme sie ab, in Gottes Namen, aber ich habe keine Zeit damit zu beschäftigen. Weißt du, da haben aber der deutsche Beamte, der hat für sowas hat er ja einen richtigen Faible. Ne? Der kann sich ja Stunden und Tage mit sowas beschäftigen.
Ja, das haben wir ja auch 3 Jahre lang erlebt. Aber jetzt kommen wir mal zum Hauptpunkt. Ne? Das ist ja das Wichtigste, warum wir die Sendung machen. Neisner, am Meer direkt und eine Lagune und wunderschön und Einkaufsmöglichkeiten, die besser sind als bei uns und wesentlich günstiger auch noch. Sehr gute Infrastruktur. Was ist mit dem Projekt? Wie ist Stand der Dinge?
Ja, also das läuft immer weiter. Mittlerweile hat es auch einen Namen, das heißt jetzt Tombo. Das ist ein afrikanisches Wort, das heißt so viel wie Zuversicht oder Stärke. Ja. Ich glaube, Swahili, aber dann nagel mich jetzt nicht drauf fest. Jedenfalls habe ich den Namen dafür gewählt. Ich diese ChatGPT gefragt, sollte mir mal Vorschläge machen und das ist dann dabei rumgekommen.
Okay.
Das wird sehr konkret. Also ja, letztes Mal habe ich ja schon erzählt, dass unser südafrikanischer Partner das Grundstück jetzt gekauft hat. Ich bin gerade eben noch drum rumgefahren und habe Fotos gemacht, weil ich auch eine Investorengruppe jetzt habe. Also einmal mit dem Rad drumherum sind 25 Kilometer. Da sieht man ungefähr schon, wie groß das Grundstück ist. Da würden sie in Deutschland wahrscheinlich ein Bundesland draus machen.
Ja. Saarland.
Und, Ja. Irgendwie alles, was größer ist als Köln, ist dann immer so groß wie Saarland. Ne?
Ja.
Ja. Also wir sind wirklich groß. Und ich habe jetzt ein Investorenteam von 4 Investoren und wir kaufen meinem Partner, Südafrikaner, kaufen wir jetzt das erste große, die werden ja, ich sag mal, die erste große Parzelle ab.
Mhm.
Und dann da jetzt Baugrundstücke draus machen. Wir gründen jetzt eine Gesellschaft, sehr wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres. Also wie gesagt, Investorenteam, das Geld ist da. Und wir gründen jetzt eben dann diese Gesellschaft, kaufen dem südafrikanischen Partner Land ab. Also wir können ja nicht alles gebrauchen. Der will auch 2 Schulen und eine Universität da bauen. Ich war gerade im unteren Bereich, da kommen 12 Sportplätze hin für die Schulen und für die Unis. Das ist also gigantisch. Also nicht jetzt nur 12 Sportplätze, ist ja Quatsch, aber ich sag mal, das sind 4 Sportplätze, europäische Sportplätze, dann sind es 2 Rugbyfelder, ein Cricketfield und 2, ich weiß jetzt gar nicht, 2 große noch, die auch größer sind als unsere Sportplätze. Also von der Fläche her wären es in Deutschland 12 Sportplätze. So, und wir kaufen im oberen Bereich, in Berg kaufen wir ihm jetzt Land ab und unterteilen das dann erstmal voraussichtlich so in 50 Baugrundstücke. Das ist jetzt noch nicht ganz klar, wie groß wir da starten können. Ob das 50 sind oder 80, das muss man dann sehen. Ja, und dann teilen wir das auf. Da haben wir auch schon mit einem Planungsbüro in Stellenbosch, ist im Grunde schon alles durchgeplant. Die Stadt Neißner hat schon ihren Segen gegeben. Wir haben zwar noch keine Baugenehmigung, weil wir die Grundstücke noch nicht aufgeteilt haben. Aber das ist alles sehr weit gediehen. Die finden das alle total toll. Also der auch da wieder so ein Punkt, der in Anführungsstrichen typische Deutsche ist dann immer sofort hat so ein Schuldbewusstsein. Ne? Ja, aber kannst du denn da unten dann so ein deutsches Dorf? Ne? Ist das nicht so ein bisschen rechts oder so?
Nee, das ist eindeutig von dir kulturelle Aneignung. Ja.
Ja. Und aber die Südafrikaner, die finden das alles total toll. Die finden, also Deutschland hatten wir ja letztes Mal ja auch schon,
glaube,
immer noch einen sehr guten Ruf.
Ich glaube, das Problem ist, wir haben ja beide das Problem von Erziehungsberechtigten mit kognitiver Dissonanz. Und ich glaube, der typische Deutsche, der da das Problem hat, ist dem Südafrikaner intellektuell so um einiges unterlegen und denkt tatsächlich noch naiv, die spielen da nackt auf Trommeln in Neißner, ja, leben im Urwald, ernähren sich mit Pfeil und Bogen von den Tieren und glauben, dass man die Gegend, die bis jetzt von Urwald geschützt war, urbanisiert. Also jetzt kommt der typische Engländer, Franzose oder Deutsche.
Das glauben die wirklich. Also ich sag mal, das ist so die typische Denke. Und wenn du hier bist, ist es genau andersrum. Wenn ich hier in den Supermarkt gehe, dann denk mal, wie hast du in Deutschland nur überlebt bis jetzt?
Ja.
Ne? Oder ich habe jetzt ein Auto für einen Freund gekauft, der braucht ein Auto und da habe ich mich drum gekümmert. Da war ich bei dem Autohändler und der fragte mich, ey, sag mal, wieso schaltet ihr eigentlich in Deutschland eure Kernkraftwerke ab? Ich sag, könnte ich dir sagen, würdest du mir aber sowieso nicht glauben.
Ja
doch, sag da, erzähl mal. Ja, und dann habe ich ihm meine Meinung erzählt, die jetzt halt eben so ist, dass ich der Meinung bin, dass die wirklich vorhaben, Deutschland den Bach runterzufahren.
Ja, ist ja auch so.
Ich will das jetzt gar nicht hier breitlatschen.
Nee, aber das ist so.
Das ist meine ehrliche Überzeugung.
Ja.
Und das habe ich dem dann auch so erklärt und dachte, ich sage so, und dann habe ich auch zu ihm gesagt, so, jetzt kommt die Stelle, wo du mir dann nicht mehr glauben wirst. Und der war erstaunlich gut aufgeklärt. Der wusste ganz genau Bescheid. Also wirklich, der Hammer.
Ja.
Ne? Und ist dann natürlich nicht geimpft. Ne? Sagt er, das Ganze ist nicht, wir sind doch nicht bescheuert.
Ja, das ist aktuell praktisch für alle Leute, die Klatsch mögen. Empfehle ich immer wieder die örtlichen Zeitungen. Auf den letzten Seiten sind ja dann immer auch die Todesanzeigen. Mittlerweile hat man richtig Spaß dabei. Früher war es so eine Seite oder zwei. Mittlerweile hat man 4 oder 6.
Kriegen bei uns so ein Werbeblatt, sag ich mal, das nennt sich Ruhrkurier.
Ja.
Und da sind auch die Todesanzeigen immer drin. Das waren sonst immer früher, ich habe die nie gezählt, jetzt, dass ich sie bewusst gezählt hätte. Aber ich sage jetzt mal so 4 bis 6, würde ich mal so vermuten. Vielleicht waren es auch 8. Ich habe die jetzt beim letzten Mal gezählt, 29 Seiten.
Was?
Ja, ich habe es wirklich nicht geglaubt. Ich habe sie wirklich bewusst gezählt, weil ich brauchte irgendwie Papier, um vom Kosten meine Schalen von den Zwiebeln und sowas muss ich dann irgendwie. Und dann habe ich mir dieses Blättchen daraus genommen und schon gewundert. Ich hatte ja nur noch Todesanzeigen. Dann habe ich mal bewusst wirklich die Seiten gezählt und in
Ja.
dem Dingen waren es dann 29.
Wahnsinn, unfassbar. Ja, das ist wirklich, das ist, der Irrsinn tobt, aber wie gesagt, wir bauen ja auch Kobolde ab und die Erde ist ja, hat ja 100.000 Kilometer Umfang und der Wahnsinn ist ja sozusagen, also sagen wir mal, dieses Schildbürgertum in Deutschland ist ja, sowas gab es ja, glaube ich, auf der ganzen Welt noch nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass so viel eingeschränkte Menschen so viel Macht, theoretische Macht haben. Wir wissen ja, das sind ja im Endeffekt auch nur Klaköre der Großen. Aber kommen wir mal zurück.
Ja.
Schön, dass Sie aufgeklärt sind. Wahrscheinlich besser als unsere
Also viel
Bevölkerung dort.
besser hier. Das ist
Ja,
nochmal so
ja.
ein Punkt, was ich auch nicht verstehe in Deutschland. Entschuldige, wenn ich das jetzt eben noch
Nee,
nachschiebe.
sag.
Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich das hier alles mache. Dass man mit solchen Sachen, was die da jetzt machen, auch mit Scholz, habe ich jetzt gerade wieder gelesen, wo seine Laptops damit oder Notebooks mit belastenden Informationen mal einfach wieder so passend verschwinden.
War
Ja, oder wo die
Cum-Ex, oder?
Staatsanwaltschaft,
Das geht
ja,
um
genau diese
Cum-Ex, ne?
Cum-Ex-Geschichte. Und dann da laufen Dinge ganz offiziell und der
Ja.
deutsche Michel sitzt da schulterzuckend und macht jeden Scheiß mit. Ja, das hätte ich nie gedacht, dass sowas in Deutschland
Ja.
möglich ist. Hättest du mir das vor 5 Jahren erzählt, hätte ich dich
Ja.
für bescheuert gehalten.
Ja, hättest du
Ja,
gedacht, dass da
mittlerweile ist
sowas,
es
sowas
echt
passt.
so.
Da hättest du gesagt, sowas könnte man sich in Nordkorea vorstellen oder vielleicht in China oder vielleicht noch irgendwo anders, aber nicht in Deutschland. Aber es ist wirklich so, dass ja, dass das schon Verhältnismäßigkeiten sind und dass die, sagen wir mal so, die rauskommen und keine Konsequenzen nach sich ziehen. Das ist ja,
Ja,
glaube ich, das
und
Wahnsinnige an der ganzen Geschichte. Du kannst ja machen, was du
eben, ja,
willst, wenn du auf der
die können machen,
richtigen
was sie
Seite,
wollen.
wenn du auf der richtigen Seite bist, kannst du ja jeden beleidigen, den du willst. Sobald du aber auf der falschen Seite bist und irgendwas kritisiert, also da gibt's ja, da habe ich ja noch ein paar Videos, das ist ja unfassbar. Also, dass Menschen irgendwas also kritisieren und morgens um 6 ist da eine Polizeieinheit, die Tür eintritt, dich auf den Boden wirft, deine Wohnung durchsucht, weil du einen Politiker, also jetzt mit Schmähkritik als Satiriker beleidigt hast. Das ist ja auch, das sind ja auch
Ja.
Zustände, wo du denkst, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Aber sobald du Ziegenficker zu einem Präsidenten eines anderen Landes sagst, was ich damals unsäglich fand, obwohl ich überhaupt kein, ich bin eher Freund von Atatürk, aber so geht man nicht zu, das darf man gar nicht sagen. Normal, jeder normale Mensch würde gekündigt, aber das ist, solange es von der richtigen Seite kommt, der politisch richtigen Seite, dann kannst du halt alles sagen und das habe ich ja auch selber erlebt. Also mich können die Menschen in sozialen Netzwerken beleidigen, wie sie wollen. Wenn ich das melde, werden die Personen nicht gesperrt. Sobald ich aber sage, sicherlich, weiß ich nicht, ab 10 Uhr wird zurückgetanzt. Und nicht mal wieder für ein paar Monate gesperrt. Das ist jetzt nicht kein Witz. Ja, es ist wirklich, es ist
Ja.
absoluter. Ich denke, das ist Endphase. Also Endphase, weil sowas habe ich als Journalist auch noch nicht erlebt, dass du wirklich so gegängelt wirst. Also das, ich glaube, das ist Endphase. Die drehen alle jetzt nur noch durch. Und ich hoffe mal, dass wir dann, dass es am langen Ende dann irgendwann mal wieder vielleicht besser wird. Aber
Aber
zurück.
wer? Wer
Ja, wer? Ja, das
macht
ist ja.
das? Dann ist
Ja.
das Problem. Also mit
Ja.
60% der Leute kannst du nichts mehr anfangen.
Ja,
Ja, das
das
ist, der
stimmt,
Drops
ja.
ist gelutscht,
Ja,
ehrlich.
die sind lost,
Ja, und ich
das
versuche
Ganze.
jetzt wirklich hier so ein paar Leute jetzt hier in mein Dorf zu holen, was wir ja da gerade
Ja.
kurz besprochen haben. Ne, das, und den Leuten hier die Möglichkeit geben, zum einen ihre Finanzen, ihr Kapital hier in Sicherheit zu bringen, weil wenn
Ja.
du dir hier ein Grundstück oder ein Haus kaufst, dann ist das sicher, da geht keiner mehr dran. Mal abgesehen davon, das Rechtssystem, das ist auch wieder so ein Ding hier, von wegen, wir sitzen hier in Lehmhütten. Das südafrikanische Finanz- und Rechtssystem ist eins der modernsten der Welt. Ne,
Okay.
soweit, die sind 10 Jahre voraus gegenüber Deutschland. Die haben das vor ein paar Jahren komplett nochmal überarbeitet und das ist wirklich ganz weit vorne hier unten. Und wenn du hier Länder oder Grundstücke oder Häuser kaufst, nicht Länder, wenn du Grundstücke oder Häuser kaufst, das geht hier über Notar. Also wirklich, ich war am Anfang, ich wusste das ja auch nicht, woher. Aber jetzt habe ich mittlerweile ein paar Leuten hier geholfen, hier eine Immobilie zu kaufen. Und das geht alles viel entspannter und
Okay.
mindestens genauso sicher wie in Deutschland. Wahrscheinlich
Okay.
sogar sicherer. Also auch
Naja.
mit Notar und sowas alles.
Aber hast du in der, also sagen wir mal, wir haben aber letztes Mal schon darüber geredet, dass ich das so ganz begeistert von außen betrachte und das total faszinierend finde, ich mir das selber gar nicht zutrauen könnte, würde. Ne? Man muss auch immer ehrlich sein. Hast du denn in deinen ganzen Arbeitsprozessen an deiner Seite immer einen Notar oder einen Rechtsanwalt gehabt?
Ich habe das jetzt einfach so gemacht. Ich meine, irgendwann, wenn du natürlich jetzt Grundstücke überträgst, dann brauchst du einen Notar oder einen Rechtsanwalt. Hier genau wie in Deutschland ein Notar. Das wird im Buch ertragen und letzten Endes dann gehst du zum Notar. Aber ich habe hier mittlerweile ein paar gute Bekannte, also Freunde wäre jetzt übertrieben, aber gute Bekannte, die Notare sind, dadurch, dass man halt öfters mal was zusammen gemacht hat. Einer bei uns in dem Projektteam, der war früher mal hier, der hat ein großes Notariat, der ist jetzt in Rente. Der ist aber immer noch ja dabei und hilft uns bei allen möglichen Sachen. Von daher, ich habe viele im Umfeld, die also wirklich hier mit dem Rechtssystem jahrzehntelang zusammengearbeitet haben und die mich dann erstmal so beraten, ohne dass es jetzt gleich ein Vermögen kostet. Und letzten Endes, wenn wir dann irgendwelche Grundstücke oder Immobilien übertragen müssen, dann geht das ganz normal über Notar, wie in Deutschland auch, geht aber viel schneller und auch deutlich günstiger. Also das sind alles ganz andere Dimensionen hier.
Du hast ja jetzt mit wahnsinnig vielen Leuten wahrscheinlich in den letzten ein, zwei Jahren zu tun gehabt. Ne? Der eine hat Interesse, der andere kein Interesse oder der hat Interesse vielleicht die Kohle nicht. Der nächste hat, keine Ahnung, wahnsinnig viel Kohle. Wenn man so viel Erfahrung hat, ist es ja sowas wie so eine Mnet-Umfrage. Was würdest du sagen, sind so die drei wichtigsten Punkte, warum die Menschen entweder kurz, also raus wollen aus diesem Land oder wirklich einfach keine Lust mehr haben, in Deutschland zu sein?
Ja gut, also keine Lust ist natürlich so. Ich bin relativ gut im Mittelstand vernetzt und rede da auch mit vielen, auch von meiner Zeit aus dem in Anführungsstrichen Widerstand. Ich hatte ja mal so ein Internetportal.
Ja, ich weiß, stimmt. Ja.
Und von daher bin ich relativ gut im Mittelstand vernetzt und da kann man, ich sage 85% haben keine Lust mehr. Die haben einfach die Schnauze voll. Ja. Das sagen die auch ganz offen. Die sagen, ich mache das hier nicht mehr lange. Ich habe die Schnauze voll. Du wirst noch schikaniert und ausgebeutet. Mhm. Ne? Und wenn man dann noch sieht, was die mit dem Geld machen, was man dann noch ausgepresst kriegt, das ist ja dann eine Katastrophe. Also die Stimmung ist da generell total schlimm. Jetzt ist natürlich so, jemand hat sich unter Umständen 20 Jahre lang sein Unternehmen aufgebaut oder noch länger. Ne, und der hängt da dran. Ich kenne das ja selber von mir. Ne, du kämpfst dann da drum und versuchst alles. Und auch wenn du mal eine Zeit hast, wo es wirklich schlecht ist, dann denkst du, gut, das wird wieder besser. So. Jetzt ist es aber mittlerweile so, dass viele so langsam ansehen, dass es eben nicht mehr besser wird. Im Gegenteil, das wird immer schlimmer. Ne, also die Zeit, oder so andersrum gesagt, wenn du glaubst, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren wieder besser wird, dann musst du schon ein bisschen naiv sein. Ja. Also ich bin der Meinung, das geht den Bach runter, weil ich weiß auch nicht, wer Deutschland wieder aufbauen soll jetzt. Also zumindest nicht eher, bis das mal wirklich die Leute wach geworden sind, dass es ein paar Jahre so schlecht war, dass die sagen, gut, das geht so nicht mehr. Jetzt müssen wir auf die hören, die es schon mal den Laden geschmissen haben. Weil im Moment, es glaubt ja jeder, der könnte dann irgendwie dein Geld verteilen und noch mehr fordern und hier noch und da noch und dann mit diesem ganzen Queerscheiß und ja, mal fallen. Ja, und was wolltest du mit solchen Leuten machen? Mit denen kannst du auch kein Land aufbauen. Ja, und die paar Mittelständler, die kämpfen jetzt noch für ihr Unternehmen. Und irgendwann ist auch das vorbei. So, und was dann? Also das ist eben auch so ein Punkt, ich dann bis jetzt nicht sehe. Vielleicht kann es mir irgendjemand erklären, der möge sich gerne bei mir melden. Aber wenn das jetzt alles den Bach runtergeht und der Mittelstand weg ist und gar nicht mehr kann und nicht mehr will, wer soll denn dann in Deutschland noch die Leistung erbringen, wovon alle leben? Also das wüsste ich gerne mal. So, und ich sehe das im Moment halt so, das ist auch wieder so eine Geschichte dann mit Tombo. Die Leute, die jetzt ihr Unternehmen haben, ne, die sollen sich hier eine zweite Basis aufbauen, die sollen einen Teil ihres Geldes im Ausland investieren, das ist ja völlig legal. Kannst ja hier ein Grundstück kaufen oder eine Immobilie kaufen und dann kannst du zumindest mal, so wie ich das mache, dann eben im Winter weg. Ne? Und wenn es halt nur zweimal für 4 Wochen ist, ich sag mal, wenn man ein Unternehmen gut führt, dann hat man die Möglichkeit, zweimal für 4 Wochen abzuhauen. Hilft aber schon mal. Und du hast eben dann auch hier eine Basis und kannst sagen, nee, das wird mir alles suspekt hier. Ich mache das in Deutschland nicht mehr. Ich verschwinde jetzt erstmal für eine längere Zeit oder komplett. Ich sage ja gar nicht, du sollst sofort auswandern. Das ist ja alles auch nicht so einfach. Ja, auch das ist so ein Punkt, die Leute
meinen. Ja, deswegen hast du es ja auch Auswandern Leid genannt. Ne? Fand ich einfach gut, den Begriff. Ne? Also sozusagen für ein halbes Jahr.
Genau, der ist nicht mal von mir, den hat mir mal irgendjemand bei den, das ist im Grunde so wie Cola Light oder so. Das
ja, aber
ist
ich finde ja den gut, ich finde einfach total knackig. Also ja. Knackige Claim, also das ist einfach ein guter Begriff, der fasst das gut zusammen. Was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn jemand sagt, mach ich, aber hier in Deutschland läuft gar nichts mehr, jetzt nicht in Neisner. Aber gibt es denn Möglichkeit für mich, mein Unternehmen in Südafrika da zu führen mit Mitarbeitern aus Südafrika? Wie kann man wirtschaftlich, kommt man da in Südafrika rein, dass man da sein Unternehmen da eventuell sozusagen aus Deutschland dezentralisieren da nach Südafrika?
Also es gibt für alles immer Möglichkeiten. Ich kann das jetzt nicht pauschal beantworten, weil das natürlich auch ein Unterschied ist, ob du jetzt zum Beispiel einen Friseursalon hast oder eine metallverarbeitende Bude mit 100 Mitarbeitern. Also es gibt zum Beispiel auch aus dem Sauerland hier in der Gegend sehr viele Mittelsteller, die hier eine Niederlassung haben, Automobilzulieferer, Metallverarbeiter, die hier wirklich gut unterwegs sind. Die werden hier vom Land unterstützt, aber dafür musst du auch mindestens 300.000 Euro im Land investieren. Euro, also schon umgerechnet. Die Zahl schwankt immer so ein bisschen, hängt am Rand. Aber wenn du hier 300.000 Euro investierst, dann kriegst du hier ein Business-Visum und dann kannst du hier arbeiten wie in Deutschland. Weil im Gegensatz zu Deutschland kriegst du hier Arbeitskräfte bezahlbare, die auch ganz gut motiviert sind. Es ist hier so ein bisschen anders. Zum Beispiel im Baubereich, die Leute haben hier eine etwas andere Einstellung als in Deutschland. Aber man kann ja machen. Wenn du im metallverarbeitenden Bereich, Kunststoffverarbeitung oder wie ich im IT-Bereich, ist überhaupt kein Thema. Du kriegst ja auch gut ausgebildete IT-Leute, alle ein Problem. Wenn du sagst, okay, ich suche mir einen Job, das wird schwierig, dann musst du gucken, ob du irgendwas übers Internet machen kannst. Zum Beispiel IT ist immer gut oder Vertrieb geht ja auch. Übers Internet Vertrieb zu machen, machen ja auch viele in Deutschland. Da gibt es auch Möglichkeiten. Aber man kann eben jetzt nicht pauschal sagen, so oder so geht das. Okay. Aber auch da ist zum Beispiel wieder in Tombo, wir sind ja auch gut vernetzt da und geben den Leuten dann eben auch Möglichkeiten zu sagen, dass man zum Beispiel im medizinischen Bereich, ich habe hier momentan sechs Ärzte, die sehr interessiert sind, da auch weiterzumachen. Und einer, der hat gesagt, er wäre interessiert, ein größeres Ärztehaus zu bauen.
Wahnsinn.
So, und das ist natürlich Dinge, wenn wir das hinbekommen, dann haben wir da eben auch ein Ärztehaus, wo wir dann auch deutsche Ärzte da haben. So, und dann kannst du eben auch, jetzt sag mal, als medizinischer Angestellter da einen Job kriegen. Da muss man immer gucken, du brauchst eine Arbeitserlaubnis. Das ist alles nicht so ganz einfach. Ja. Aber auch da, also ich habe mir zum Beispiel letzte Woche, ich habe mir ein Auto zugelassen, ich habe mir ein Bankkonto eröffnet, das geht eigentlich alles gar nicht, erzählen sie einem.
Okay.
Das hat mich jeweils zwei Stunden gekostet, das erledigt.
Ja.
Du musst nur wissen, wo du hingehst und wie du es machst. Ja. Ich habe jetzt hier bei der First National, das ist eine der größten Banken in Südafrika, habe ich jetzt hier ein ganz normales Konto, da kann ich jetzt von Europa aus jeder Währung drauf überweisen. So, und dann kann ich hier einen Rand mit einer Kreditkarte bezahlen, also ein ganz normales Konto, wie in Deutschland bei der Deutschen Bank auch. Man kostet hier einen Bruchteil der Gebühren, da geht schon los. Da ist viel moderner mit Internet und so. Das Internetbanking ist viel moderner als in Deutschland. Aber ist kein Problem. Wir haben sie alle immer erzählt, ja, das ist alles nicht so einfach und das geht überhaupt nicht.
Hey, Quatsch. Ich hab dich in unserer letzten Sendung gefragt, ob du Angst vor der eigenen Courage hast. Ich übersetze das mal kurz, was ich jetzt damit meine, ist einfach, weil es so, also ich kenne das nicht, habe immer nur getan und habe irgendwie nie darauf geachtet, wie andere mich sehen. Also ich habe das halt, wenn ich das gespiegelt bekommen habe, dass Freunde von mir, die einen guten Job hatten, dann gesagt haben, Jill, kann ich bei dir arbeiten? Dann habe ich das gemerkt und habe gedacht, wie denken die, wie groß ich bin oder was? Also ich habe einfach nur getan, ich habe nicht darüber nachgedacht, ob andere mich jetzt größer sehen oder ob ich jetzt wirklich schon was. Ich bin halt immer so, ich habe eher dieses Hochstapler-Syndrom, wenn ich ehrlich bin. Also so durch meine Kindheit so minderwert und denke immer, die Leute, bis sie rausfinden, ich habe es eh nicht so drauf und so. Deswegen konnte ich nie so abheben. So, aber du hast, das ist ja jetzt ein Riesending, was du hast. Und es geht ja nun mal um Riesensummen. Das ist ja nicht mal kurz ein Hunderter, ein Tausender, wir reden hier von Millionen. Und ist jetzt der Zeitpunkt, ist das so, weil jetzt es jetzt konkreter wird, kam jetzt der Zeitpunkt, mal darüber nachzudenken, Angst vor der eigenen Courage, denken, oh, das ist so, die sind auf mich auch angewiesen und ich mache das jetzt so, dass du mal so denkst, so, dass hier mal so ein bisschen die Flatter jemals gegangen ist?
Also bis jetzt noch nicht, aber ich mache das immer noch so, wie wir das damals auch schon besprochen haben, mit vielen kleinen Schritten. Das heißt, also ich habe jetzt nie irgendwie, dass ich da weil ich in einer großen Bank sitze und da mit dem Vorstand drüber verhandle, ob die mir 20 Millionen leihen oder nicht. Mhm. Wobei das ja auch noch kein Problem wäre. Das Problem ist dann, wenn du sie hast und dann damit umgehen musst. Ne? Also ja. Bis dahin ja. Ist kein Problem. Aber ich habe das jetzt so, ich habe jetzt, wie gesagt, mein Investorenteam, das sind Leute, die ich jetzt über die Zeit kennengelernt habe, die mir alle sehr, sehr sympathisch sind. Da sind auch einige wieder rausgegangen und manche auch rausgegangen worden, weil okay. Ich eben jetzt das nicht so als Geschäftsmodell sehe, dass ich jetzt um jeden Preis da die Kohle einsammeln muss, sondern das Ganze ist halt eben so eine Vision, sag ich mal. Diese Vision okay. Von dem deutschen Dorf, wo man sich gegenseitig hilft, was weiß ich nicht, modern ist, aber jetzt auch ja. Nicht so, dass wir da abends mit dem Joint ums Lagerfeuer sitzen, sondern ein ganz normales deutsches Dorf, ne, wo man ja. Sich grüßt und hilft, aber ansonsten jeder sein Ding. So, und da habe ich jetzt diese Leute kennengelernt. Wir haben das die ganze Zeit in Videocalls immer wieder besprochen. Die Leute haben mir Fragen gestellt. Ne? Ich konnte die Fragen antworten soweit. Und jetzt ist es halt so, dass wir jetzt konkret werden und wir besorgen jetzt die Verträge. Ich habe jetzt gestern die Verträge von einem Notar gekriegt. Die muss ich mir jetzt nochmal durchgucken, dass wir jetzt Termine mit den Behörden hier haben und da konkret werden und da jetzt auch ein bisschen Geld gebraucht wird. Und jetzt ist es erstmal so, dass wir jetzt erstmal von den Investoren so eine sehr geringe Gebühr eingesammelt haben, um so ein bisschen liquide zu sein, weil ich jetzt das auch nicht auch noch wieder alles alleine vorfinanzieren ja. Kann. So, und da sind wir jetzt. Auch das läuft jetzt wieder so ein bisschen, weißt du, du gehst dann halt hier zu dem Typen, der hier im Bauamt sitzt. Mein Kumpel Jack, von dem hatte ich ja auch schon erzählt. Genau. Das ist ja mittlerweile ein echter Freund hier, der mir die ganze ja. Zeit immer auch geholfen hat. Mhm. Der kennt den, der sagt, du Tom, der ist total nett. Ich sage, ja, dann lass uns da mal hingehen und Kaffee trinken, weißt du. Mhm. Und das ist ja Schlimmes, was soll da groß passieren? Ja, und dann, wenn der wirklich so nett ist, wovon ich mal ausgehe, weil die irgendwie alle nett sind hier, na, dann sitzt du da, quatscht mit dem eine halbe Stunde und gehst dann wieder und ja, der sagt, ja, also so wie ich das sehe, könnte er das machen, da spricht nichts dagegen, weißt du? Der gibt dir natürlich keine Baugenehmigung blank, darfst du auch nicht erwarten. Ne? Das ist hier genau wie bei uns, ne? Da gibt es bestimmte Auflagen, aber das ist eine ganz andere Geschichte hier und wie gesagt, das ist ein kleiner Schritt. Dann fahren wir jetzt irgendwann nach Stellenbosch und reden mit dem Planungsbüro. Die sind da jetzt auch seit langer Zeit dran am Plan. Aber ich komme ja mal ursprünglich vom Bau. Ich habe ja so ein gewisses Verständnis. Und das sind alles nette Gespräche. Also eigentlich kein Problem. So. Und das sind, wie gesagt, immer kleine Schritte, wo du jetzt nie vor irgendeiner Wahnsinnsentscheidung stehst. Oder zumindest bis jetzt nicht, sagen wir es mal
also
so.
Also du hast ja vorher schon auch Unternehmen gehabt. Das heißt, du bist ein Macher, du bist ein Alpha, du bist jemand, der auch klare Entscheidungen treffen kann. Ist es das, was dir auch hilft, dass du vorher schon sehr viel Erfahrung in natürlich, sag ich mal, in guten Situationen, aber auch halt in Stellschrauben, die schwierig waren oder Katastrophen, aber da lernt man ja. Das ist ja ganz wichtig, dass man auch mal Tiefen hat, weil auch beruflich oder privat lernt man aus den Tiefen, kann man lernen, kann man sich neu sozusagen justieren. Ist es das, was dir jetzt hilft, dass du vorher schon größere Projekte oder größere Dinge hattest?
Gut, ich war ja über 30 Jahre selbstständig und war auch sehr viel im Ausland. Ich habe ja ganz im Anfang mit den mit Leuten in den USA zusammengearbeitet. Wir hatten eine Niederlassung in New York und in Kalifornien. Und danach war ich dann halt auf der ganzen Welt eigentlich unterwegs im Zusammenhang mit dieser Kooperation. Und später dann diese Videobandgeschichte, da haben wir ja in China produzieren lassen. Da war ich halt relativ viel in China. Und auch, weil ich immer Techie war, haben sie mich dann oft auch zu Projekten geholt, wo es dann eben darum ging, irgendwo eine technische Expertise zu haben. Ja. Dass sie mich dann so halt eben da in der Welt rumgegurkt haben. Von daher, das ist natürlich schon so, du lernst dann eben auch vieles ja, über die Welt. Also dass es im Grunde die Leute gar nicht so unterschiedlich sind. Also eigentlich ist diese Art, Geschäfte zu machen, das hat eigentlich mit der Nationalität oder mit dem Land wenig zu tun, sondern mit den Menschen selber. Weißt du, es gibt Leute, denen kannst du in die Augen gucken und denen gibst du die Hand und dann ist das abgemacht und es gibt so Arschlöcher, ne? Da kannst du machen, was du willst, die ziehen dich sowieso über den Tisch.
Das ist ja mein Spruch. Also das ist ja auch mein Spruch meines ganzen Lebens. Also ein Arschloch hat keine Hautfarbe und eine andere Sprache. Der ist einfach nur ein Arschloch, ja. Und das habe ich ja auch durch meine ganzen Reisen festgestellt, wie viel ähnlicher wir uns sind. Weil warum sollten wir auch anders sein? Wir sind alles Homo sapiens sapiens. Wir ticken irgendwie anders. Wir wollen Ehrlichkeit, wir wollen Aufrichtigkeit, wir wollen Liebe und Zuneigung. Und also wir, ne, es ist ja das, natürlich gibt es diese kulturellen Dinge, Aber grundsätzlich, glaube ich, ticken wir ähnlich wie Tiere, wir ticken relativ klar und relativ, ne, keiner will Krieg, alle wollen Frieden, alle wollen in Harmonie leben und wollen gutes Leben führen. Naja, gut, nehmen wir mal Generation Z raus, wenn die eine Stunde arbeiten, fangen die an zu weinen. Aber sagen wir mal, unsere Generation, wir wissen einfach, ne, wir arbeiten und wollen dann irgendwann natürlich auch durch die Arbeit halt ein einigermaßen gutes Leben führen und ja, die Skills oder das, was wir uns wünschen vom anderen, ist ja auch eher christlich geprägt, ne? Nächstenliebe und willst nicht die Frau des anderen haben oder was auch immer oder nicht lügen, betrügen oder so, ne? Ich glaube, das hat nichts mit der Farbe zu tun, nichts mit dem Land und nichts mit der Kultur im eigentlichen Sinne, auch nicht mit der Sprache. Aber es wird uns eingeredet.
Also selbst mit dem Glauben eigentlich nicht. Also
ich war in Asien
unterwegs, ja. Ne? Also mit den Leuten, mit denen ich mich da verstanden habe, das ist jetzt im Grunde die gleiche Geschichte, egal an was die jetzt glauben. Ne? Und
das du halt warst doch immer ganz kurz Leute, noch, mit zu, denen ja, wir haben nur noch so 2-3 Minuten, ganz kurz nochmal. Ich hatte ja schon mit einer Bekannten von mir gesprochen, die war viel in China, da hat die auch Bücher geschrieben über China und die sagte zu mir, war ich noch nicht in China. Du hast ja gesagt, du warst auch viel in China, ne?
Ja.
Und dann sagte die zu mir, die Chinesen kannst du gar nicht mit den anderen asiatischen Völkern vergleichen, sagte sie zu mir, weil die sagte, die sind super witzig, also die sind total freundlich und lachen viel. Ist das auch so deine Erfahrung gewesen?
Also in meinem Umfeld, ich sag mal, ich hatte ja dann meistens im Management zu tun und das sind oft Leute, die Charakter haben und die sind, finde ich, uns sehr ähnlich. Also du kannst jetzt nicht sagen, die Chinesen sind genau wie die Europäer, die Kultur macht schon einen Unterschied. Aber so Leute, die halt da in einem höheren Kreisen arbeiten, die sind in der Regel ganz gut ausgebildet und haben Charakter. Und wenn du da jemand hast, mit dem du dich verstehst, das ist wirklich super.
Also,
wir haben
sie meinte es zum Unterschied zu den Japanern, die ja sehr undurchsichtig sind. Ne? Die Japaner sind ja, ne, das ist ja eine Mentalität, die, ne, da weißt du ja gar nicht, was du bekommst. Ne? Die lächeln dir ins Gesicht und das ist einfach nur diese ne, aber nicht diese, und die sagte irgendwie, die sind relativ offen. Also was ich jetzt auch, wie gesagt, ich war noch nicht da.
Ja, gut, ich sag mal, die Kultur spielt da schon eine Rolle. Das Problem ist oft, dass die Europäer mit einer gewissen Arroganz nach China gehen. Der Chinese sagt, ich brauche 100 Dollar. Ja. Damals ja alles noch in Dollar. Und der Europäer sagt, du kriegst 20. Dann kriegst du auch was für 20. Aber anschließend ist dann eben so, hat das auch die Qualität für 20. Das hat sich ein bisschen geändert. Aber die haben da schon so ein bisschen eine andere Kultur. Da würde also ein Mitarbeiter niemals den Chef hinterfragen, ne? Was ja, in genau. Europa mehr als normal ist. Ne? Im Grunde macht das ja auch Sinn. Ich hatte einen Mitarbeiter damals, der fragte auch schon mal, Tom, wolltest du das echt machen? Und das hat mir oft auch geholfen. Weißt du,
ich finde das auch super, absolut.
Vernünftige, konstruktive Vorschläge hat. Mhm. Also da hat er mich auch oft mal davor bewahrt, Sachen zu machen, die vielleicht nicht so schlau waren. Mhm. Ne? Nur heutzutage meint ja jeder, er könnte überall seinen Senf dazugeben und nur noch rum. Ja. Ne? Also ist halt ein Unterschied. Und das ist in China, zumindest habe ich das erlebt, ganz anders. Und da klappt das manchmal dann auch nicht so, wie man sich das wünschen würde, weil die halt gar nichts sagen. Weißt du? Die wissen, dass das nicht funktioniert. Ja. Aber der Chef hat es gesagt, also wird es auch so gemacht. Ne? Das ist auch nicht perfekt.
Aber gut, so, wir haben leider nur noch eine Minute, aber wir machen ja die nächste Sendung. Außerdem werden wir uns die Tage wieder hören. Du hast ja noch was du wolltest mit mir nochmal sprechen. Dann quatschen wir die Tage nochmal. Erst, also ich sehe jetzt hier, okay, weniger als eine Minute. Ich danke dir erstmal, dass du so spontan, also von gestern haben wir jetzt doch wieder, dass du so spontan Zeit hattest. Ich danke dir wirklich recht herzlich. Der Stramm dich weiter, wird das Projekt weiterverfolgen und ich wünsche dir alles Liebe und Gute, auch von der Niki. Die besten Grüße und Freunde des Stammtisches. Wir hoffen, dass ihr jetzt schönen Herbst habt. Macht's gut, alles Gute. Tschüss, Tom, macht's gut. Tschüssi.
Macht's gut, genießt den Herbst und hier ist übrigens Frühling jetzt.